Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von IT ist alles das Update. Heute zu Gast bei mir Andreas Weyert. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der kennt ihn bestimmt schon, weil er war schon in der einen oder anderen Folge bei Marcel und Julius zu Gast. Heute sitzt er mir gegenüber und ich sag mal, moin Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, moin Ulf, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Es ist immer eine große Freude. Und das heutige Thema ist natürlich auch von besonderem Interesse. Von daher, ja, freue ich mich auf die nächsten leider nur 10 Minuten.
Wir versuchen drin zu bleiben.
Genau, in der Hoffnung, dass wir das schaffen. Ist der Endgegner für mich heute.
Bevor wir einsteigen, willst du noch mal kurz sagen, was du so machst und in welchen Themen du dich bewegst?
Ja, gerne. Also in einem Satz zusammengefasst, ich unterstütze Unternehmen dabei, ihr Informationssicherheitsniveau zu steigern, weil sie es wollen oder müssen. Meist ist es eine Mischung aus zweierlei. Und ob es jetzt im Bereich der kritischen Infrastrukturen, ob das im Bereich von einem Gütesiegel wie einem ISO 27001 oder IT-Grundschutz sein sollte, TISAGs aufgerufene, das ist so meine tägliche Spielwiese. Und das Ganze wird ergänzt durch Audit-Tätigkeiten, sodass ich diese Klaviatur mit Freude spiele und das schon seit gut 20 Jahren. Hab's Hobby zum Beruf gemacht, das passt, glaube ich, soweit in der Zusammenfassung.
Das ist doch das Schönste, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Wir wollen heute sprechen, du hast es ja eben ein bisschen schon angeteasert, über Deepfakes und das Darknet. Lass uns gerne mal mit Deepfakes starten. Was sind überhaupt genau Deepfakes? Es begegnet einem ja ein bisschen öfter zuletzt, sage ich mal, auch in den, nicht nur in den IT-Fachmedien, sondern auch in den allgemeinen Medien. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ist ein Deepfake?
Gerne. Und auch da, um das ein Stück weit grob zusammenzufassen. Bei Deepfakes handelt es sich um täuschend echt wirkende, jedoch künstlich erstellte oder veränderte Foto-, Video- oder Sprachaufzeichnungen. Im Regelfall werden diese mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt, also Stichwort neuronales Netz, und erscheinen dadurch zumindest für das bloße Auge absolut real. Und dabei kann es sich um einzelne Bilder von realen oder gänzlich neu erschaffenen Personen handeln. Stimmen können imitiert oder neu erschaffen werden. Vielleicht ein Beispiel: Harrison Ford als verjüngter Indiana Jones im Kinofilm Rat des Schicksals. Da hat man im Endeffekt ähnliche Technologien verwendet und wie ich finde, auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Und das geht heute natürlich schon wieder ein Stück weit einfacher. Da reichen, ich sag mal, Videoaufzeichnungen von 10, 15 Minuten und schon ist man tendenziell in der Lage, einen virtuellen Klon nachzubauen und die Person dann Dinge machen lassen, die er so wahrscheinlich in der Form gar nicht gemacht hätte.
Also, okay.
Spannend, faszinierend auf der einen, auf der anderen Seite erschreckend zugleich. Also man darf Medienaufzeichnungen immer weniger trauen am Ende des Tages.
Es gab ja im letzten Jahr auch ein neues Lied der Beatles, die ja nun mal so als Band nicht mehr existieren. Da wurden wahrscheinlich auch ähnliche Technologien genutzt, vergangene Tonaufnahmen, um dieses Lied dann letztendlich zu produzieren, nehme ich an.
Richtig, genau. Oder ob es jetzt um klassische Komponisten geht, auch da können natürlich entsprechende Technologien verwendet werden.
Ja.
Also auch da wieder neuronales Netz, um dann das zu vollenden, was der Künstler vielleicht zu Lebzeiten nicht mal hat vollenden können.
Das Lied der Beatles und der Film mit Harrison Ford sind ja jetzt sehr positive Beispiele. Kannst du nochmal sagen, gibt es auch negative Beispiele, beziehungsweise die Frage beantworten, wofür werden Deepfakes denn so in Summe genutzt?
Denn also die, ich sag mal, positiven Themen, wie schon erwähnt, zur Unterhaltung, Bildung, Forschung, also viele Forschungseinrichtungen können darüber natürlich auch virtuelle Seminare oder Veranstaltungen durchführen, aber die Schattenseite für betrügerische Aktivitäten, Manipulationen, Erpressung, auch im Bereich des Fake-Pornos werden natürlich entsprechende Techniken verwendet, überall das, was nachgefragt wird.
Okay, ich erinnere mich daran, beim letzten deutschen IT-Security-Kongress hatte der Keynote-Speaker Mark T. Hoffmann auch Deepfakes von Joe Biden gezeigt, die wirklich täuschend echt waren.
Die hatte sogar die PCO geadelt.
Ja.
Ich erinnere mich. Das ist alles soweit kein Problem und das ausfindig zu machen, das zu erkennen, ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, zumal da vielleicht jetzt schon mal der Schwenk zum Darknet.
Ja.
Es gibt da eine verstärkte Nachfrage nach Menschen, die in der Lage sind, entsprechende Deepfakes zu erstellen,
ja.
Gerade was Video- und Audio-Aufzeichnungen anbelangt. Also in den großen Untergrund-Darknet-Foren gibt es eine verstärkte Nachfrage und dieser Markt, der wird natürlich irgendwann bedient. Ich will sagen, da werden sich jetzt viele Leute, die das große Geld wittern, mit den Technologien auseinandersetzen und dann schätzungsweise irgendwann liefern. Und auch da geht es natürlich primär um Deepfakes, derer sich dann Betrüger nutzen, also hochwertige Videos, perfekter Ton, ohne zeitliche Verzögerung, Themen, die auffallen könnten. Und da geht es dann teilweise auch darum, Verifizierungssysteme zu umgehen, also von Binance beispielsweise oder natürlich auch entsprechende Leute, Thema Phishing und Co., auf Konten von Opfern zuzugreifen, also nochmal eindrucksvoller an die Personen heranzutreten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Also Beispiel Firma LastPass, die ja entsprechende Passwortlösungen verantworten. Da ist ein entsprechender CEO-Fraud, wo sich ein Krimineller als Chef ausgegeben hatte, also unter Nutzung dieser besagten Technologien.
Ja.
Das war glücklicherweise aufgefallen, da haben Mitarbeiter richtig reagiert. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie sowas natürlich jetzt mittlerweile auch schon einhergeht.
So ein Vorfall kann ja mittlerweile auch so vonstatten gehen, dass man einen Telefonanruf bekommt und weil eine Videoaufzeichnung oder eine Audioaufzeichnung des Chefs irgendwo im Internet kursiert, mit der Technologie dann eine Tonspur kreiert werden kann, wo der Chef dann am Telefon vermeintlich sagt, bitte überweisen Sie 10.000 Euro auf dieses Konto. Bevor wir gleich noch tiefer ins Darknet einsteigen, wie erkennt man denn so ein Deepfake? Du bist natürlich jetzt absoluter Experte und weißt wahrscheinlich, auf was man genau achten muss. Wenn man jetzt eher von außen kommt, nicht in der IT-Branche schon seit langem unterwegs ist, was sind so Elemente, an denen man Deepfake schnell erkennen kann?
Die gibt es tatsächlich, wobei auch da das, was wir uns heute an Merkmalen zusammenzählen, wird es wahrscheinlich in einem Jahr so in der Form nicht mehr geben, einfach weil die Technologie weiterentwickelt wird. Aber wenn es darum geht, bei Gesichtsmanipulationen jetzt eine entsprechende Artefakte ausfindig zu machen, dann kann man zum einen bei den sichtbaren Übergängen, also Thema Face-Swapping-Verfahren, wo das Gesicht der Zielperson in den Kopf einer anderen Person eingesetzt wird. Da gibt es Artefakte an der Naht, also rund um das Gesicht, auch Hautfarbe, Textur. Die können von der Farbe her wechseln. Also man sieht dort, meine Kinder würden sagen, das ist pixelig. Also irgendwas sieht man da, das könnten wie so ein Heiligenschein in Anführungszeichen. Dann verwaschen teilweise scharfe Konturen. Also gerade Zähne, Augen, das wirkt auffällig verwaschen. Das kann natürlich auch der angeblich schlechten Qualität der Webcam. Also das wäre eine tolle Erklärung dafür. Und ich habe in den Regelfällen eine begrenzte Mimik und auch unstimmige Belichtung. Also das Thema Mimik, das wirkt alles ein bisschen monoton, alles ein bisschen künstlich. Und also gerade beim Drehen des Kopfes zum Beispiel können Bildfehler entstehen. Und die Belichtung, weil ich ein anderes Gesicht irgendwo in eine Situation hineinsetze, kann es natürlich auch dort zu Artefakten kommen oder einfach zu Unstimmigkeiten. Bei der Stimme ist es wiederum eine ganz andere Geschichte. Da geht es eher um einen, ich sag mal, einen metallischen Sound, dass das Audiosignal so vom menschlichen Gehör als metallisch wahrgenommen wird.
Ja.
Auf Thema falsche Aussprache. Das kennt jeder, der so ein Siri nutzt. Also irgendwie werden Wörter falsch ausgesprochen, vielleicht bekannte Städte beispielsweise. Es klingt halt ein bisschen komisch. Auch monotone Sprachausgabe ist ein weiterer Indikator, auch eine falsche Sprechweise. Also gerade was so Klangfarben einer Stimme anbelangt. Unnatürliche Geräusche sind oftmals zu hören und natürlich auch eine hohe Verzögerung, dass also die synthetische Stimme erst erzeugt werden muss. Wenn ich jetzt eine Frage stelle und dann erstmal eine echt lange Denksekunde stattfindet, dann kann es daran liegen, dass natürlich erst das neuronale Netz den adressierten Satz dann erstellen und zurückliefern muss.
Okay.
Aber also, auch das, man merkt, das sind alles so eine Handvoll Themen, die aber auch keine hundertprozentige Treffsicherheit ermöglichen, sondern eher einen Indikator, ist da jetzt ein Mensch oder möglicherweise doch ein Deepfake vor mir.
Okay, also eine Vielzahl an Merkmalen, an denen man es erkennen kann, aber Richtig. Du hast es eingangs gesagt, auch da entwickelt sich das Ganze rasant weiter und in einem Jahr kann das schon viel ausgefeilter und versierter sein. Und man muss noch genauer hinschauen, um Deepfake zu erkennen.
Richtig.
Kommen wir zum Darknet. Das ist ja als Außenstehender so ein mystischer Teil des Internets, der, glaube ich, an den meisten internetnutzenden Personen vorbeigeht. Kannst du einmal erklären, was ist das Darknet überhaupt? Und dann im zweiten Schritt auch nochmal zu schauen, wie greift man darauf zu, wenn ich jetzt ins Darknet abtauchen möchte?
Ja, und auch da ist eigentlich alles recht trivial, dass da ein Mysterium draus gemacht wird, ist immer wieder zum Schmunzeln. Also an sich das Darknet selber, ja, trivial ausgedrückt, ein Teil des Internets, der nicht durch herkömmliche Suchmaschinen zugänglich ist. Mhm. Man braucht einen speziellen Eintritt, also eine spezielle Software. Das kann beispielsweise der Tor-Browser sein. Also die meisten assoziieren mit dem Darknet das, was man unter Tor-Netz bezeichnet, also The Union Router. Und da reicht es völlig aus, einen beispielsweise Tor-Browser zu verwenden, also ein modifizierter Firefox, der dann über einen entsprechenden Entry-Point die Möglichkeit eröffnet, in dem Tor-Netz aktiv zu werden. Es gibt noch weitere Themen wie einen I2P, auf das will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, also tendenziell verschlüsselte, anonyme, pseudo-anonyme oder dezentrale, ohne Server auskommende Rechnernetze wie bei I2P. Und im Tor-Umfeld, wie gesagt, ist eigentlich das populärere oder das bekanntere, wo auch dann entsprechende Ransomware-Gangs ihre Presseorgane in Anführungszeichen haben oder wo die besagten Market-Stores dann vielleicht auch ausgefallenere Artikel veräußern. Und durch den Tor-Browser kann ich im Endeffekt den Einstieg in das Tor-Netzwerk ermöglichen. Ist eine Open-Source-Software. Und dann brauche ich eigentlich nur noch entsprechende Websites, also sogenannte Union-Websites. Also die URLs in Anführungszeichen sehen ein bisschen anders aus als das, was im normalen Internet zu finden ist. Und dann kann ich dort loslegen. Hab natürlich eine gewisse Verzögerung, einfach weil das Tor-Netz bewusst über Proxys arbeitet und damit Anfragen bewusst etwas in die Länge zieht, bestimmte Timing-Mechanismen mit einbaut,
ja,
der Rückvollziehbarkeit wegen, dass die verschleiert wird. Und dann kann man natürlich auch in die in der Presse oftmals so gelobten Underground-Foren eintauchen und dort ähnlich wie ein eBay für Cyberkriminelle dann seine Produkte ordern, wohl wissend, dass natürlich auch viele einfach abgezockt und betrogen werden. Also demnach zufolge, das ist natürlich nicht immer das, was man sich so vorstellt. Und wie gesagt, ist alles andere als mystisch. Aber es gibt dort natürlich auf der einen Seite unzählige legale Möglichkeiten,
ja,
und sagen, unter Umgehung von Zensurmechanismen ist so ein Tor-Netzwerk für viele Menschen auf der Welt unersetzlich. Darüber kann man natürlich dann teilweise auch Zensurmaßnahmen umgehen. Ich kann eine sichere Kommunikation aufbauen. Ich kann auch über das Tor-Netz auf das normale Internet zugreifen. Aber viele, viele offizielle Websites bieten auch entsprechende Tor-Nodes, also im Tor-Netz an, dass ich dann, was ich bei einer heise.de recherchieren kann oder bestimmte E-Mail-Dienste. Aber ich habe natürlich auch die Schattenseiten, dass man das, was im Darknet verwendet oder zur Verfügung steht, dass ich das für illegale Zwecke nutzen kann. Einfach aufgrund der Möglichkeit, dass ich halt eben jetzt keine, ich sag mal, Fahrgestellnummer hinterlasse, die man nutzen kann, um bestimmte Serversysteme nachzuvollziehen. Das geht am Ende natürlich dann auch, aber mit erheblich viel mehr Aufwand und auch mit schwierigeren Mechanismen, denn das Netz ist im Endeffekt genau dafür gedacht, dass man anonym unterwegs sein kann und viele nutzen halt diesen eigentlich zu edlen Zwecken gedachten Mantel für illegale Aktivitäten. Und klar, da gibt es entsprechende Market Stores, wo ich dann Drogen, Waffen, gestohlene Daten, Dienstleistungen, Hacking und Co. Erwerben kann, meist durch Einwurf virtueller Münzen. Und klar, dann kann ich mir entsprechende Inhalte liefern lassen oder werde halt abgezockt, je nachdem. Mhm. Auch davor ist man nicht gefeit. Und gesetzliche Strafverfolger, die überwachen natürlich auch das Darknet, viele Anbieter von Sicherheitslösungen, ob es unser Partner Trend Micro ist, die schauen natürlich dort auch in Anführungszeichen nach dem Rechten, denn da können sich natürlich auch bestimmte Indikatoren ergeben, die dann Unternehmen in Misskredit bringen und diese höheren Darknet-Anfragen oder Deepfake-Anfragen im Darknet zeigen natürlich auch, dass da wahrscheinlich in einem halben Jahr, in einem Jahr einfach mehr und vielleicht auch gewöhnliche Charaktere über Deepfakes dargestellt werden, als es jetzt der erwähnte Joe Biden beim Security-Kongress war.
Okay. Andreas, du bist der perfekte Podcast-Gast. Du hast quasi meine letzten beiden Fragen direkt mitgenommen. Ich hätte dich nämlich sonst sehr, sehr gerne gefragt, ist alles, was im Darknet stattfindet, legal, illegal oder gibt es dort auch legale Dinge? Du hast das perfekt umrissen und auch dann nochmal erklärt, wie gesetzliche Strafverfolgungsbehörden da unterwegs sind. Ich danke dir für die Einblicke ins Thema Deepfake, ins Gerne. Thema Darknet und freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Wie
und
immer.
Ich hoffe und bin mir eigentlich sicher, dass auch du nochmal vorbeikommen wirst und nochmal zu Gast bist, entweder bei Julius und Marcel oder auch bei mir. Mhm. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.